Kopfhörerchroniken.
Herzlich willkommen zu den Kopfhörerchroniken. Ich bin Tim und spreche mit Freunden und Freundinnen und Familie über das, was uns alle täglich begleitet, die Musik. Dabei trägt uns unser Gespräch von ersten Hörerlebnissen als Kind hin zum heutigen Hörverständnis, dem Umgang mit unterschiedlichsten Hörmedien, Fankulturen, etwaigen Sammelleidenschaften und noch viel mehr. Und heute sitze ich und spreche ich nicht in gewohnter Heimstudio-Umgebung, sondern im Grünen Jäger in Osnabrück. Und das nicht ganz ohne Grund. Denn zum einen habe ich mal direkt hier drüber gewohnt und sitze jetzt also quasi in meinem alten zweiten Wohnzimmer. Und zum anderen meine ich zumindest mit meinem Gast heute in dieser Kneipe auch schon die ein oder andere Band gesehen zu haben. Diese Erinnerung sollten wir gleich unbedingt abgleichen. Lieber Ingo, willkommen in meinem Wohnzimmer.
Hallo Tim.
Hi Ingo.
Schön, dass ich da sein kann.
Ja, ich freue mich total. Und jetzt ist die erste Frage natürlich, woher kennen wir uns eigentlich überhaupt?
Ja, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen im Vorlauf überlegt. Meine Erinnerung ist die, wir kennen uns, glaube ich, ziemlich definitiv über Lithium, obwohl Lithium damals noch nicht Lithium hieß.
Und Lithium war unsere...
Eine Band, in der wir beide gespielt haben.
Ich hätte fast gesagt erste Band, aber es stimmt nicht so ganz bei mir auf jeden Fall. Aber so erste ernstzunehmende Schülerband, die wir so aus dem Leben gerufen haben irgendwie.
Ja. Und ich weiß, dass ich mit Oschin und Familie im Urlaub war. Ja. Und Oschin und ich gedacht haben, wir wollen eine Band gründen. Und ich habe das Gefühl, dass möglicherweise du auch so ähnliche Erfahrungen mit Oschin hattest?
Ja, so ähnlich, genau. Ich kenne Oschin letztendlich aus dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Und Oschin hat früh angefangen, irgendwann Bass zu spielen. Ich meine, er hat vorher irgendwas anderes gespielt, bin mir nicht ganz sicher.
Klavier, glaube ich, oder?
War das so?
Ich weiß auch nicht so genau.
Das kann sein. Auf jeden Fall irgendwie über den Bass. Und dann kam das irgendwie. Und Oschin hat dich dann irgendwie mit ins Boot geholt, denn wir waren ja an unterschiedlichen Schulen.
Genau.
Es war nicht so, dass wir uns direkt aus der Schule kennen, sondern tatsächlich über die Musik.
Genau, direkt über die Musik. Wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass das kam in einem Urlaub, wo wir gedacht haben, wir wollen eine Band gründen. Und insofern glaube ich, dass du mit Oschin die gleiche Idee hattest und dann das so wahrscheinlich irgendwie dazu kam, dass wir irgendwann im Gartenhaus bei dir zu Hause waren und Musik gemacht haben.
Das war unser Proberaum, ist richtig.
Und am Anfang waren auch noch eine ganze Reihe anderer Leute irgendwie so in Rotation immer mal dabei. Ja. Ne? Und dann erinnere ich mich, dass es irgendwann so diesen Moment gab, irgendwie hat sich das dann aber irgendwie so ein bisschen verflüchtigt. Wir waren dann irgendwann zu dritt. Und aber irgendwann hat mir Oschin, ich glaube es war Oschin oder du, aber wahrscheinlich Oschin, offenbart, dass mit meinem mangelhaften Rhythmusgefühl das irgendwie keine Option ist, dass wir weiter zusammen in einer Band spielen können. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin rausgeflogen oder wir haben uns aufgelöst oder irgendwie. Also jedenfalls war es irgendwann zu Ende.
Es war irgendwann zu Ende, aber das lag nicht an dir. Wir haben uns irgendwann einfach tatsächlich aufgelöst.
Ich glaube, aber dann habt ihr noch zusammengespielt.
Na, nicht wirklich.
Und eines Tages,
wir hatten mal so eine Session,
Silvester
aber,
jedenfalls,
ja,
hatten wir alle ziemlich viel getrunken und haben uns alle irgendwie gebeichtet. Und da habt ihr nämlich gesagt, dass ihr auch noch mal Versuche mit anderen Gitarristen gemacht habt. Also ihr müsst auf jeden Fall hin und wieder zusammengespielt haben.
Ja.
Jedenfalls haben wir uns alle gegenseitig gebeichtet.
War aber alles nix.
Dass es in der Dreierkonstellation einfach am geilsten war.
Definitiv. Und haben wir dann auch wieder gespielt?
Das war nämlich erst wo, denn danach haben wir erst Lithium gegründet.
Okay.
Vorher war nur irgendwie so Band und wir haben irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, aber irgendwas gecovert. Boys Don't Cry, glaube ich, zum Beispiel.
Guck mal, interessant.
Was wir als Lithium ja gar nicht gespielt haben.
Das heißt, wir haben eigenes Songmaterial erst gemacht, nach dieser Silvesternacht.
Ich glaube, wir haben erst danach richtig selber geschrieben, ja.
Das ist ja verrückt. Ich hatte es ganz anders in Erinnerung.
Echt?
Ja.
Ach, geil.
Schon mal, allein deshalb lohnt sich schon wieder dieses Gespräch heute, weil ich irgendwie dachte, okay, eigentlich haben wir doch gespielt und haben uns irgendwann aufgelöst, das stimmt, aber ich dachte, das lag einfach daran, dass wir irgendwann, denn wir kennen uns nicht nur über Lithium. Lithium war eine Hardrock.
Grunge-Band.
Grunge, im Prinzip war es
also
Grunge.
Also im Nachhinein würde ich sagen, 100% Grunge.
Grunge und.
Das war die Zeit und man hat damals
Wir waren
wenn
ja auch so.
Wenn man verzerrte Gitarren benutzt hat, hat man Grunge gespielt.
Genau, wie alt waren wir? 16, 17, 16, irgendwas ja, so um den Dreh. Und ja. Nirvana war groß. Lithium ja auch nicht ganz zufällig gewählt, der Titel, sondern natürlich auch ein Stück von Nirvana, was uns irgendwie beeindruckt hat. Ist Nirvana eine Band gewesen, die dich generell beeindruckt hat?
Tatsächlich nicht so furchtbar. Mir lag damals, glaube ich, sehr viel daran, so richtig Independent-Zeugs zu hören. Da war mir klar, dass es Nirvana ist nicht richtig Independent.
Ja.
Und darum fand ich immer Soundgarden irgendwie cooler, obwohl natürlich Soundgarden genauso wenig Independent eigentlich war.
Ja, ja, drum.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es mehr Independent.
Das mag sein, aber letztendlich der Songtitel war dann ja ausschlaggebend dafür, dass wir auch Lithium hießen.
Ja,
was dann oft zu Irritationen geführt hat.
Rückblickend muss ich auch sagen, also was das Songwriting angeht, ist halt Nirvana und Soundgarden gar kein Vergleich, ne? Also Nirvana sind sensationelle Songs, die funktionieren in fast jeder Interpretation, ne? Da kann man fast nichts falsch machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du mal die Smells Like Teen Spirit Version von Robert Glasper gehört hast.
Nee.
Das ist halt eine Jazz-Version von Smells Like Teen Spirit.
Okay.
Mega geil. Funktioniert absolut ohne Probleme. Also das klingt, als ob es dafür geschrieben wäre.
Ja.
Und ich glaube, das wäre mit einem Soundgarden-Song nicht möglich. Also im Nachhinein habe ich das Gefühl, klar ist das Songwriting besser bei Nirvana gewesen.
Okay, jetzt sind wir natürlich schon etliche Jahre voraus, denn eigentlich, auch wenn wir uns erst ziemlich spät kennengelernt haben, also wir sind jetzt keine Kindheitsfreunde in dem Sinne, weil wir ganz andere, ja, Wohnviertel kann man so nicht sagen, unsere Stadt ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber wir sind uns nie über den Weg gelaufen.
10 Minuten die Straße hoch, würde ich
ja,
sagen.
Ja, es gab halt keine Schnittmenge, aber trotzdem ja, irgendwie.
Genau,
ne?
Verschiedene also Grundschulen und so, ne?
Das war natürlich anders, wobei ich grundschultechnisch natürlich bei dir in der Nähe war, aber wir sind alterstechnisch auch so ein bisschen auseinander.
Ja, in der Grundschule war das, hat man das nicht wahrgenommen.
Nee, da hat man das bestimmt nicht wahrgenommen. Aber genau dahin möchte ich jetzt eigentlich, sogar noch ein bisschen vorher, denn bevor du Gitarre gespielt hast, mit mir in der Band und ich habe damals Schlagzeug gespielt und auch Background gesungen, das haben wir irgendwie alle, aber auf jeden Fall war das halt die Band, hattest du ja aber auch dein Elternhaus, eben wie du gerade sagtest, den Berg hoch und darauf möchte ich jetzt eigentlich hinaus. Was würdest du denn sagen, all das, was dich so zu dem gemacht hat, was sind denn deine ersten Hörerfahrungen?
Von der Pike aufgehört.
Ja, wir sind ja umgezogen, als ich 4 war. Und ich habe so ein paar so bruchstückhafte Erinnerungen an, bevor ich 4 war. Ja, weil das war in dieser anderen Wohnung. Und da haben meine Eltern relativ viel mit mir gesungen. Und mein Vater hat dann auch auf der Gitarre das begleitet. Und zwar viel aus dem dicken grünen Liederbuch. Keine Ahnung. Das dicke grüne Liederbuch. Da waren so Volkslieder drin.
Das habt ihr so genannt oder hieß das so? Nein,
das haben wir so genannt. So. Darum weiß ich nicht so ganz genau, wie das offiziell heißt.
Okay, also den Titel kennst du nicht
so
mehr.
So eine Liedersammlung. Und da ist halt, da waren super coole Bilder drin und dann eben Songs dazu. Aber so, das ist so eine klassische Volksliedsammlung. Von Kein schöner Land in unserer Zeit über im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt.
Ach krass, okay.
Hab meinen Wagen vollgeladen. Ein Lied, was ich sehr, sehr lustig fand, war ein Lied vom Fährmann und dem Fuhrmann. Weiß nicht, ob du das kennst.
Aha, nee, sag mir jetzt auf Anhieb nichts. Aber wenn ich es höre, bestimmt.
Das ist so eine Story, der Fährmann. Also der Fährmann und der Fuhrmann treffen sich irgendwie und der Fährmann will halt Zoll haben vom Fuhrmann und will eben irgendwie einen Teil von dem, was in den Fässern ist, was der Fuhrmann hat oder Kisten oder weiß nicht. Und dann macht der Fuhrmann auf der anderen Seite macht die Kisten auf und da war nichts drin als lauter Wind. Fand ich so lustig als Kind. Mega, also wirklich total.
Das heißt, wenn du aus der Zeit sprichst, da warst du wie alt?
Da muss ich vor 4 gewesen. Also
okay,
jünger
also so,
als 4 Jahre.
So Kindergartenalter quasi.
Ja. Ja, ich bin damals noch nicht in den Kindergarten gegangen. Das war auf dem Land, da war der Kindergarten zu weit weg. Das sind so die ersten Musiksachen, die ich so erinnere. Und dann, als wir nach Osnabrück gezogen sind, dann kamen relativ bald auch noch irgendwie kamen so ein paar andere Musiksachen dazu. Meine Eltern sind ja so 70s-Leute, ne? Das heißt, das war Die Rübe von Frederik Fahle und so diese ganzen Frederik Fahle-Sachen. Das war so Kinderlieder. Und eine Sache, die auch im Nachhinein irgendwie abgefahren ist, die aber auf jeden Fall ein großes Thema war, war Herr Fressack und die Bremer Stadtmusikanten. Das ist ein musikalisches Hörspiel von Hoffmanns Comic Theater in Berlin. Wir sind da am Hansaplatz in Berlin. Aber das, was daran eigentlich besonders ist, ist, dass die Musik von Tonsteine Scherben ist und die Hauptfigur von Rio Reiser gesprochen ist. Das war auch so Kindermusik bei uns. Alles sehr linkes, fast autonomes Zeugs, so, ne?
Geige, Trompete und Co.
Also ich habe relativ bald gesagt, dass ich gerne Gitarre spielen möchte. Habe dann mit 7 auch bei Jerome Morris, dem Vater von Oschin, angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen, klassische Gitarre. Und habe das ewig lange gemacht. Und ungefähr zur gleichen Zeit habe ich angefangen, die Beatles cool zu finden und zu hören.
Durch Jerome Morris oder durch deine Eltern?
Nee, durch meine Eltern. Und ungefähr zur gleichen Zeit hat mir mein Onkel eine Kassette geschenkt mit Rock'n'Roll aus den 50ern. So Elvis Presley, Blue Suede Shoes und so Rollover Beethoven. Und
total abgefahren, weil ich...
So Zeugs.
Also ich hätte mir schon gedacht, ich kenne dich ja auch tatsächlich schon so ein paar Jährchen dann doch. Und wie gesagt, als wir so 15, 16 waren, sage ich mal um den Dreh vielleicht warst du ein bisschen jünger, weiß ich nicht. Aber ich habe das auch bei euch so ein bisschen mitgekriegt, dass es schon eher so die Liedermacherkultur, höre ich da so ein bisschen raus. Also Frederik Wahle natürlich als
ja.
eher linker Kinderliedermacher, wenn ich das richtig einschätze.
Ja, ja.
Also korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber würde ich jetzt mal so sagen. Bin ich ein bisschen mit aufgewachsen, weil meine Mama als Grundschullehrerin Frederik Wahle auch in ihrem Kanon mit hatte. So, aber... was ich bei euch nie so mitgekriegt habe, und du ja wahrscheinlich mehr, ist eben dann doch Hörerfahrung der Eltern. Und die lagen aber mehr im Liedermacherbereich? Oder würdest du auch sagen, du hast gerade gesagt 70er?
Also
sind ja mehr so 60.
Ich glaube, es sind so zwei verschiedene Stränge.
We are family.
Also meine Mutter hört fast ausschließlich Barockmusik. Findet in anderer Musik eigentlich interessant, aber muss da immer geleitet werden, also sonst findet sie da keinen Zugang zu. Mein Vater ist krasser Blues-Fan. Also ist auch hier in Osnabrück zu diesen Blues-Sessions eigentlich jede Woche gegangen. Ja, findet Blues ganz toll und inzwischen bin ich auch immer mal wieder überrascht. Mein Vater kennt sich extrem gut aus mit Blues und ganz viel von der Musik, die aus Blues entstanden ist. In der Generation ist das ungewöhnlich. Wenn ich so andere Leute in der Generation meiner Eltern sehe, die kennen die Beatles und die Stones, aber die kennen nicht B.B. King und Marvin Gaye und Stevie Wonder und solche Leute, ja, oder Sam Cooke oder so, das sind aber alles irgendwie so die Kindheitshelden von meinem Vater, obwohl natürlich The Animals bei meinem Vater ganz besonders hoch im Kurs standen, aber so diese Musik so, also so eigentlich so R&B und Soul eigentlich, das ist, und eben Blues, ganz, ganz weit oben Blues, ne, das ist das, was mein Vater cool fand, aber dadurch, dass meine Mutter damit wenig anfangen konnte, lief das jetzt nicht in Dauerschleife, sondern es ist mehr so, mein Vater fand das cool Und jetzt im Nachhinein merke ich, oh, und mein Vater kannte da auch ganz schön viele Künstler.
Okay, also der Soundtrack, den du zu Hause eigentlich bekommen hast,
ist eher Liedermacher.
Eher Liedermacher.
Ja.
Auch wenn der Background ja eigentlich tatsächlich eher so in diesen Grundlagen R&B Soul analysiert.
Ja, also ich würde sagen, Liedermacher und Blues wahrscheinlich.
Okay.
Django Reinhardt war auch hoch im Kurs, also Django Reinhardt war auch auf jeden Fall was, oder Miles Davis oder so, also so ein bisschen so diese ganz klassischen Jazz-Dinger. Das
Django Reinhardt ist auch ein Name, den ich sehr mit euch verknüpfe. Ich weiß nicht, woher das kommt. Entweder lagen mal CDs bei euch oder ich weiß es nicht genau.
Bandsalat.
Also Kassetten war auf jeden Fall relativ gängig. Bei den Kassetten gibt es dann viel auch so Momente, wo dann mittendrin irgendwelche piepsigen Kinderstimmen irgendwas sagen, weil die Kinder halt mal versehentlich auf die Aufnahmetaste gedrückt haben und es auch nicht vernünftig gegen Fehlaufnahmen geschützt war. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich war das gängige Medium tatsächlich Kassette, weil nämlich mein Vater wohl die meiste seiner Musik als Singles hatte, als 7-Inch-Singles. Und wie das, glaube ich, vielen Leuten passiert, auf irgendeiner wilden Studentenparty ist leider diese Single-Sammlung abhanden gekommen.
Okay.
Und dann waren halt noch die LPs da und das sind auch, also ich würde sagen, noch so 500 LPs da oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine ganze Wand von LPs gab und es ist auch immer so gewesen, dass mein Vater eigentlich sagte, ja, die richtig coolen Sachen, die waren eigentlich auf den Singles.
Hattest du da freien Zugang zu der Musiksammlung? Hattest du freien Zugang zur Musiksammlung? Durftest du ran?
Na, als kleines Kind natürlich nicht.
Ja, als kleines Kind vielleicht nicht, aber später schon.
Aber das war halt die LP-Sammlung und die LP-Sammlung, das hat man gemerkt, das waren nicht die Originaldinger. Das hat man auch gemerkt von dem, wie die aufgebaut war. Also das war alles ein bisschen indirekter. Man hat gemerkt, das war so, da hat sich dann jemand hinterher eben überlegt, okay, da ist die Single geklaut worden, jetzt gibt's diese LP hier, ich kaufe die LP nochmal. So, ne? Also das war nicht so direkt.
Ja, verstehe.
Und das war auch eine Auswahl, die sozusagen aus einer anderen Lebenssituation rauskam.
Klar.
Das merkt man auch bei der LP-Sammlung. Und dann, als ich so 10 war oder so, haben meine Eltern sich einen CD-Player gekauft. Zur großen Verwunderung aller anderen Leute außenrum, weil sie hatten ja gar keine CDs.
Okay.
Und das Argument war aber, man muss ja mit einem anfangen. Entweder kauft man sich eine CD und hat keinen CD-Player, oder man kauft sich einen CD-Player und hat keine CDs. Und dem konnte ich auch ganz schwer widersprechen. Und ich würde aber sagen, dass inzwischen die CD-Sammlung, glaube ich, größer ist, obwohl meine Eltern natürlich inzwischen voll auf Spotify sind. Ne? Also die hören inzwischen nur Spotify.
Du hast
ja, also ich würde sagen, Kassetten war wahrscheinlich das primäre Medium.
Und da hast du von deinem Onkel auch die erste, würdest du sagen, das war deine erste Musikkassette, die du bekommen hast?
Ja, entweder, also mein Onkel hat mir auch die Christiane und Frederik Musikkassetten geschenkt.
Ja.
Da stand dann drauf Ingos Kassette, auch ganz geil. Und diese Rock'n'Roll-Kassetten, nenne ich die jetzt mal, das waren zwei oder drei sogar, weiß ich nicht genau. Habe ich von ihm gekriegt. Und wahrscheinlich waren das so die ersten Musikkassetten, ja.
Okay.
Es gab aber auch ich glaube, wahrscheinlich siebter, vielleicht achter Geburtstag, habe ich eine The Beatles Greatest Hits Kassette gekriegt. Original.
Als Wunsch oder?
Nee, nicht als Wunsch. Aber habe ich gekriegt. Und eben im Original. Also da war dann auch so ein buntes Cover vorne dran und so. Und die fand ich auch super.
Du hattest einen eigenen Kassettenrekorder dann.
Als Wunsch war mein erster Wunsch in Sachen Musik war so fast ein bisschen peinlich.
Nee, wieso? Erzähl mal. Jetzt bin ich gespannt.
War Best of 91.
Nee, das ist gar nicht peinlich. Das ist
und zwar, warum, ja. Warum, also peinlich ist warum.
Ja, okay.
Weil auf der CD nämlich von Queen The Show Must Go On war.
Ja.
Und da muss ich im Nachhinein sagen, warum dann nicht Queen Greatest Hits? Andererseits war auf Best of 91 auch waren noch eine Reihe anderer Hits wie Sweat A La 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 Long oder
wie alt warst du 91? Darf ich das fragen?
Da müsste ich 12 gewesen sein.
Okay.
So die,
ja.
Was waren da noch drauf?
Das ist natürlich aber auch ein klassisches Alter. Mein erster Kauf.
Lustig, also ich habe mir vorher die Smash-CD von Offspring gekauft, aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich sie gekauft habe. Und es gibt aber zwei erste bewusste Käufe, das waren nämlich Plattenkäufe. Und ich glaube, ich habe sie beide zusammen gekauft, bei Shock Records. Und es sind zwei Platten, bei denen ich immer noch sagen würde, es sind zwei der besten Platten in meiner Sammlung.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar ist es das erste Freestylers-Album, We Rock Hard. Das war gerade rausgekommen, unglaublicher Sound. Und also auch immer noch, was für ein fetter Sound, was für eine krasse Band. Was ist das? Also immer noch voll krass so. Und ich meine, ich habe im gleichen Batch Platten, ich habe da drei oder so gekauft, habe ich auch noch gekauft A Tribe Called Quest, Check the Rhyme, die Maxi.
Okay, komm, aber da warst du jetzt keine 12.
Da war ich so 16.
16, das heißt, du hast vorher tatsächlich wirklich nichts Eigenes gekauft?
Na, ich habe vorher CDs gekauft, aber ich kann mich nicht genau daran erinnern, an die Situation, wie ich sie gekauft habe.
Nee, das kann ich verstehen, das kann ich oft auch nicht.
Das ist so die erste, ich weiß, dass auf jeden Fall das Smash war da.
Aber da warst du auch keine 12.
Schon, ich glaube, Metallica hatte ich auch vorher schon, dieses schwarze Metallica-Album.
Ja.
Wahrscheinlich hier, wie heißt es, Dizzy Miss Lizzy,
ja,
hatte ich auch vorher, aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich diese Alben gekauft habe, ich kann mich erinnern, dass ich sie hatte.
Ja, ja, okay, ne? Klar, ich also, kann mich auch erinnern, dass du die hattest,
aber dann dieser Moment bei Shock Records, wo ich irgendwie so mich erinnere, ich habe da Musik gehört, habe dann irgendwie diese...
Okay, also dein erster bewusster Kauf tatsächlich, aber vorher wirklich, und das steigst und du natürlich auch schon...
Ich weiß aber
schon
nicht genau, welche von diesen, also ob das Offspring oder Metallica oder diese Miss Lizzy war, die habe ich irgendwann gekauft, aber ich weiß nicht genau wann.
Denn du steigst da jetzt schon mit Alben ein, die man eigentlich mit so als Teenager, Jugendlicher kauft, ne? Also wenn ich mich so an meine ersten Käufe erinnere.
Also ich habe ja dann.
Das wäre mehr sowas gewesen wie Best of 91, ehrlich gesagt. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, das ist ein klassischer 12 Jahre alt Taschengeldkauf. So Best of 91, um einfach mal alle Hits zu haben und nicht vorm Radio zu sitzen und die aufnehmen zu müssen.
Und das ist auf jeden Fall meine erste CD gewesen.
CD oder Kassette? Du hast gerade gesagt Kassette.
CD.
Okay, alles klar.
Und weil wir eben sozusagen erste Kassette, die erste sozusagen Originalkassette war diese Beatles Greatest Hits. Erste CD war das und erste Platte war, meine ich, diese Kombi bei Shock Records.
Ach krass, okay. Lustig.
Und
ja. Also wirklich lustig, weil es...
Aber Platten sind halt viel später gekommen.
Stimmt, und da zeigt sich letztendlich auch so ein bisschen, dass wir halt ein paar Jahre auseinander sind, einfach weil Platten bei mir eher dazu gehört haben und du schon eher so, du hast gerade auch gesagt, deine Eltern haben sich direkt, ja was heißt direkt, aber haben sich dann irgendwann einen CD-Player gekauft und da warst du halt einfach noch nicht so alt dann, ne?
Ja.
Also CD-Player war bei mir weniger eine Option, das war halt mehr so Schallplatten und Kassetten, insofern
ja.
Bisschen Stück weit Ehrenwechsel dann.
Schämst du dich denn nicht?
Es gibt eine ganze Menge.
Und sollte man sich überhaupt über Musik schämen?
Aber glaube ich, keine Musik jetzt, also nicht unbedingt aus meiner Teenagerzeit, aber zum Beispiel würde ich sagen, die habe ich mir nicht gekauft, die habe ich mir zu Weihnachten ganz dringend gewünscht. Soundgarden Super Unknown. Und nicht, weil ich finde, dass Soundgarden furchtbar sind. Oder weil Super Unknown ich womöglich für ein schlechtes Album halten würde. Im Gegenteil, das ist ein sensationell gutes Grunge-Album. Immer noch eins meiner Liebsten. Also, wahrscheinlich sogar mein liebstes Soundgarden-Album.
Super Unknown?
Ja, ich glaube. Ja. Aber wofür ich mich schäme, ist, dass ich dieses Album mir dringlichst zu Weihnachten gewünscht habe, aber nicht, weil ich die Musik so geil fand, sondern, das hatte ich vorhin schon angedeutet, ne? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist irgendwie underground, oder weil ich irgendwie ein Image damit verbunden habe und irgendwie das Gefühl hatte, dieses Image kommt mit der Musik. Und inzwischen finde ich, dass das eigentlich kein guter Grund ist, Musik zu kaufen. Aber ich habe das viele, viele Male gemacht. Und bei vielen der Sachen ist es mir im Nachhinein so ein bisschen unangenehm, weil ich das Gefühl habe, zur gleichen Zeit waren sensationelle Meilensteinalben frisch auf dem Markt.
Also das ist eine blöde Frage, aber hast du da ein Beispiel?
Ja, das Dr. Dre Album habe ich damals nicht gekauft, aber habe irgendwie so komischen Underground-Hip-Hop gekauft. Obwohl ich eigentlich das Dr. Dre Album geiler fand. Aber es war halt nicht ausreichend Underground.
Okay.
Und das ärgert mich im Nachhinein, ja.
Okay, aber das ist ja nicht Musik, für die du dich letztendlich schämst. Also man kann jetzt sagen,
also ich schäme mich insofern für diesen komischen Underground-Hams, den ich mir gekauft habe. Aber ich schäme mich auch nicht für die Musik, weil das ist trotzdem coole Musik.
Klar, auf jeden Fall.
Aber ich schäme mich so ein bisschen für diese Attitüde.
Für diese Attitüde. Aber es ist ja letztendlich auch eine Zeit, in der man da ist.
Ja, das ist natürlich richtig.
Also ich sag mal so, der Anfang des Gesprächs war heute letztendlich Nirvana und Soundgarden. Also es dreht sich natürlich jetzt so ein bisschen auch darum, wir kommen auch noch auf ganz andere Sachen, aber Nirvana zum Beispiel.
Habe ich mir auch nie gekauft.
Hast du die nie gekauft? Okay, habe ich mir schon gekauft. Tatsächlich. Zum Mainstream. Verrückt. Und ich habe Nirvana so wahrgenommen, dass das eigentlich eine Band war, die habe ich voll gelebt. Auch aus so einer Attitüde heraus.
Ja.
Aber ich finde das gar nicht schlimm. Sondern ich glaube, man ist in so einem Alter, in dem man sich ja dann auch selber findet. Und dann ist einfach diese Attitüde ganz wichtig, um eine Musik für sich zu finden, wo man denkt, okay, das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn man dann eben denkt, das ist zu mainstreamig, das hatte ich später häufiger mal beim Rap, dass ich Dinge nicht gehört habe, weil sie mir zu mainstreamig waren. Und ich mittlerweile denke, ey, ist eigentlich Quatsch, weil letztendlich zählt das nicht, sondern es zählt dann eigentlich so, holt einen die Musik irgendwie ab oder macht die Spaß.
Aber natürlich, wenn ich ehrlich bin, gehört da, glaube ich, ein gewisses Maß an auch Musikerfahrung dazu, einschätzen zu können, das ist richtig geil. Das ist nur jetzt gerade geil.
Ja.
Und das ist irgendwie verschobener Underground-Krams, der eigentlich nicht richtig geil ist.
Genau, aber das kriegst du natürlich erst, glaube ich, wenn du die Attitüde vorher hast und dann vielleicht dich da gefunden hast damit.
Ja, und dafür musst du vielleicht auch mal eine Epoche gehört haben, ne?
Ja.
Also eine Epoche anfangen und aufhören gehört haben.
Auf keinen Fall. No-Gos.
Das sind jetzt so Attitüden. Gibt es für dich musikalische No-Gos, wo du sagst, das geht auf gar keinen Fall?
Du meinst, wie ich selber auch...
Du selber.
Wo ich selber auch richtig drin aufgegangen bin?
Nee, wo du jetzt tatsächlich sagst, also ich kann tatsächlich mit vielem leben, aber wenn jetzt die und die Musik laufen würde, dann wärst du raus aus dem Raum.
Ja, ich glaube, ich bin da relativ empfindlich. Ich merke das bei so, wenn es irgendwie um Clubs geht, so, ne? Wenn man irgendwie ausgeht und tanzen will und so. Und viele Leute sind dann so, ja, also solange ich genug getrunken habe, ist schon alles irgendwie okay. Und das habe ich nicht. Also das, wenn es mich nervt, dann nervt's und dann ist es uncool. Und
ist aber genreunabhängig.
Ist weitestgehend genreunabhängig. Also ich würde sagen, Schlager ist so ein bisschen raus. Das fällt mir schwer, obwohl ich auch da glaube, das ist einfach bei so einer Standard-Schlagerparty sind halt einfach zu viele nicht so coole Sachen. Aber es gibt wahrscheinlich schon den einen oder anderen Schlager, wo ich schon auch sagen würde, ist ganz cool. Fällt mir jetzt gerade nicht ein gutes Beispiel ein. Es fällt mir schwer, irgendwie ein Genre zu nennen, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. Es gibt aber doch eine ganze Menge Musik, die mir echt die Stimmung verdreht. Und klar gibt es Texte, die mir die Stimmung verderben, ja, aber das, glaube ich, wollen wir jetzt ausklammern, ne?
Es kommt drauf an, das interessiert mich schon.
Ja, irgendwie, also irgendwelche fremdenfeindlichen, homophoben oder sonst was Texte, das verdirbt mir die Stimmung, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Ne? Aber das ist, glaube ich, auch, geht, glaube ich, ganz vielen Leuten so. Ne?
Schon, aber auch gerade nicht allen. Also insofern wäre das schon eine No-Go-Musik.
Wenn man so das Gefühl
Musik
hat,
dann.
Das schafft jetzt irgendwie auch so eine. Also die Leute, die sich damit jetzt assoziieren, mit denen will ich eigentlich auch nichts zu tun haben und vor denen habe ich möglicherweise auch ein bisschen Angst.
Ja, okay.
Ne, so, darum würde ich das ausklammern, weil das ist, dann ist man ganz schnell in Bereichen, die gar nicht so richtig mit Musik zu tun haben. Das war in den 90ern voll angesagt, dass man irgendwie versucht hat, Musik möglichst laut zu mastern. Und dann ist die Musik tendenziell sehr flach geworden und sehr bum, 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 aber alles irgendwie hat richtig geknackt und gewumst. Und das, ja, das ist was ich irgendwie, ja, das finde ich sehr, sehr schnell ermüdend fürs Gehör. Also ich habe viele Erlebnisse gehabt, wo ich in irgendwelchen Clubs war und gedacht habe, Alter, das ist aber Scheißmusik hier. Wobei natürlich in so einem Club man wahrscheinlich auch bedenken muss, da spielt der DJ halt auch eine Rolle. Ich erinnere mich, dass ich in Toronto mal in einem Club war, da kam Musik, die ich, glaube ich, so erstmal als überhaupt nicht mein Ding interpretiert hätte. Und also so 80er Jahre Detroit Techno. Sehr monoton, sehr schnell. Und immer so. Und wenn ich das hier, also vorher hätte ich gesagt, okay, das ist wirklich, da kann ich nichts so richtig mit anfangen. Aber der DJ war sensationell gut. Und die ersten 5 Minuten denkt man, okay, musste ich jetzt mal drauf einlassen. Und dann nach 5 Minuten, dann hat er ja schon 3 oder 4 Tunes gespielt, ja. Denkst du, okay, das ist schon ziemlich geil, was der macht. Und das, also insofern. Wenn es darum ist, glaube ich, vielleicht diese Club-Situation nicht ganz repräsentativ, weil da der DJ doch auch durch Aufbauen und so ganz schön viel machen kann. In dem Fall der DJ war Kevin Saunderson, das ist natürlich auch so eine Detroit-Techno-Koryphäe, der natürlich kann der diese Musik auflegen, der macht das seit 40 Jahren, über 40 Jahren. Ne?
Wer fährt bestimmt?
Ich habe inzwischen eine ziemlich große elektronische Musiksammlung, die bei mir auf der Festplatte in High Resolution ist. Also im Idealfall 96 Kilohertz, 24-Bit FLAC. Und die ich zusätzlich in stark komprimierter Version, also 44,1 Kilohertz, 128 Bit pro Sekunde MP3s auf meinem Telefon habe, aber komplett auf meinem Telefon.
Also du streamst im Auto?
Nein, ich habe meine komplette Musik auf meinem Handy gespeichert.
Nee, ich meine damit, du gehst über Bluetooth dann quasi.
Ja, genau.
Ja, ja, also.
Das ist die eine Version.
Ja.
Die andere Version ist Cosmo.
Erklär.
Das ist ein Radiosender, der hieß früher Funkhaus Europa. Und ist ein, oder Deutschlandfunk, aber Deutschlandfunk ist keine Musik.
Ja.
Cosmo ist ein, die werben mit dem Spruch, der Sound der Welt. Ist ein Radiosender, den man per Funk bekommen kann in Berlin, in Bremen und in Nordrhein-Westfalen, aber glaube ich eher so südlich, also hier kriegt man das nicht. Ist aber, glaube ich, eigentlich eine WDR-Produktion. Und die haben dann auch immer mal so Sendungen auf Italienisch, Spanisch, Türkisch oder sonst irgendwas, ne? Wo dann halt auch Popmusik aus den entsprechenden Ländern kommt. Aber das Coole ist, es ist halt irgendwie, es ist jetzt nicht Weltmusik. Eindeutig ein Popmusiksender. Aber es ist halt irgendwie Popmusik, die schon irgendwie sehr global ist. Und dadurch zum Teil auch sozusagen außerhalb meiner normalen Hörgewohnheiten ist oder mich in anderer Art und Weise cool überrascht. Und dann kommt halt wieder irgendwas ganz, ganz Glattes, wo man alles vorher sagen kann. Aber das höre ich viel im Radio, ja. Im Auto.
Ja. Meine letzte Entdeckung.
Die Beispiele, die mir jetzt einfallen, die sind zum Teil schon ein paar Jahre alt. Also zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, bewusst erinnern, wie ich im Auto gefahren bin auf dem Tempelhofer Damm in Berlin und ich dann abgebogen bin da so am Flughafen Tempelhof in dieses Halbrund da, dann in Richtung Columbia Damm und ein Klavierakkord im Radio erklang und dann Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Ja,
und das hat mich, also das ist auf jeden Fall eine krasse Entdeckung gewesen. Zwei Wochen später an fast der gleichen Stelle kam auch noch, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch.
Ja, toll.
Beides sensationelle Songs. Ja. Das ganze Album finde ich großartig. Habe ich, während ich wegen Corona nicht ins Krankenhaus durfte, sondern immer nur hin und her fahren durfte, vor der Geburt meiner Tochter in Erwartung der Wehen, habe ich dieses Album hoch und runter gehört. Ich hatte irgendwie keine mentale Kapazität, das Album umzustellen, aber das Album war auf Dauer-Repeat. Und ich, ja, war halt viel zu aufgeregt, um das auszutauschen, so, ne? Und dadurch ist dieses Album total mit Nuras Geburt so verbunden. Die andere Cosmo-Radio-Entdeckung tatsächlich, also es ging mir auch total so, ne? Ich hatte ja auch das Bedürfnis, ich muss das jemandem teilen. Nur weil du gefragt hast, wegen Songs im die ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit entdeckt habe. Das ist allerdings, wenn ich jetzt überlege, das muss auch schon 8-9 Jahre her sein, aber ist eben auch auf Cosmo Radio gewesen, ist eine Band, die heißt, glaube ich, Makela, und der Song heißt This is London. Und wenn du es nicht kennst, ist es sensationell. Es ist ein Hip-Hop-Song, die Band ist ein finnischer DJ und ein nigerianischer Rapper, glaube ich, die aber in London beide leben und in London sich wahrscheinlich auch kennengelernt haben. Und dieser finnische DJ muss sich auf jeden Fall sehr gut mit westafrikanischer Musik auskennen, weil er ausschließlich westafrikanische Samples hat. Und This is London ist unglaublicher Rap. Der Typ rappt so krass geil, hat so eine geile Stimme und das Ganze auf einem unheimlich fetten Beat mit einem Fela Kuti-Sample. Und es ist einfach, als ich das im Radio, das ist so einer der wenigen Songs, die ich im Radio gehört habe, im Auto, und gedacht habe, okay, du musst dir den Song aufschreiben. Das darf nicht verloren gehen. Das ist so geil. Und dann habe ich mir hinterher halt die Single gekauft und der Song großartig. Ja. Wirklich eine besondere Musikentdeckung gewesen. Noch eine Sache, wo ich viel Musik in letzter Zeit entdeckt habe, ist tatsächlich YouTube gewesen und persönliche Empfehlungen. Also zum Beispiel Robert Glasper ist so tendenziell eine YouTube-Entdeckung für mich. Ich glaube, Kendrick Lamar war auch eine YouTube-Entdeckung. Beide jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber irgendwie so größere Künstler. Und das andere ist, es kommt ja manchmal vor, dass man sich mit Leuten unterhält und die dann sagen, was, du kennst D'Angelo nicht so richtig?
Ja, genau.
Sensationeller Künstler, das musst du dir auf jeden Fall anhören. Und dann hatte ich halt Corona und Tino, der Gitarrist bei uns in der Band jetzt, hat halt gesagt, also D'Angelo musst du mal gehört haben. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne irgendwie Brown Sugar, aber sonst eigentlich nichts von D'Angelo. Und dann habe ich eben mit Corona im Bett gelegen und konnte mich nicht so richtig bewegen und war fertig und habe D'Angelo hoch und runter gehört. Unter anderem das 2013er oder 11er oder sowas Konzert im Prospect Park, aber auch die Alben, und würde mich inzwischen, glaube ich, als D'Angelo-Fan bezeichnen.
Live oder von Platte?
Ich gehe sehr gerne auf Live-Konzerte.
Ich frage, weil du gerade D'Angelo mit dem Live-Konzert erwähnt hast, deswegen...
Ja, aber ich gehe auch sehr gerne auf Live-Konzerte und ich habe ja auch das Privileg, dass in Berlin nicht weit von mir entfernt das Gretchen ist, wo man eigentlich fast blind hingehen kann und es ist ein geiles Konzert. Die letzte Band, die ich da gesehen habe, war Sungazer. Das ist so ein bisschen verkopfte Musik, aber auch sehr lustig, weil auch irgendwie voll abgespaced und irgendwie, also da ist das Publikum auch irgendwie durchgeknallt. Auch zum Beispiel, da habe ich auch eine Band entdeckt, weil eine Freundin von mir gesagt hat, ey, lass doch da mal hingehen. Quasi Lambiste, so Elektropop, mega geil. Also wirklich so Musik, die hört man und man hat gleich gute Laune und man will gleich tanzen und das ist irgendwie schon, die Stimmung ist schon gleich gut. Robert Glasper habe ich letztes Jahr gesehen. Mein letztes Konzert war Meute. Kennst du Meute?
Nein, auch nicht.
Ist so eine Brassband aus Hamburg, die aber halt so Elektro-Songs covern.
Okay, aber du spielst tatsächlich dann eher auch in der Liga oder du gehst eher zu Konzerten, die ja dann nicht, sagen wir so, Stadionrock-Konzerte sind, ne?
Nee, ich gehe nicht unbedingt zu Stadionrock-Konzerten, obwohl ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr zu Nile Rodgers zu gehen.
Zu, das habe ich ja kurz nicht verstanden.
Nile Rodgers.
Ja, ja, kenne ich. Ja, okay.
Das ist eigentlich, weil das ist so ein alter Klassiker, weißt du?
Okay.
Und der wird irgendwann nicht mehr touren können. Und dann ärgert man sich, wenn man ihn nie gesehen hat.
Wäre das jemand, wo du sagen würdest, du bist Fan von dem?
Nein.
Bist du ein Fan-Typ?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
Warst du mal ein Fan-Typ?
Eigentlich auch nicht, nee. Also höchstens, weil ich dachte, es ist irgendwie cool, aber eigentlich nicht. Aber es gibt Musiker, so was glaube ich noch so ein bisschen in diesem Fan-Bereich ist, es gibt Musiker, bei denen ich sagen würde, das sind, da muss ich irgendwie anerkennen, dass sie wahnsinnige Musiker sind oder waren, wahnsinnig Einfluss hatten und auch immer noch haben. Dazu gehören Leute wie Miles Davis, wohl auch Kurt Cobain. Dazu gehört Sly Stone, von dem ich jetzt nicht viel Musik habe, ne? Wo ich aber sagen muss, krass, was für ein Einfluss, ja? was für ein musikalisches Erbe. Marvin Gaye, natürlich Michael Jackson.
Wärst du dann so ein bisschen starstruck, wenn du die treffen würdest? Oder wäre das relativ egal?
Du meinst, wenn ich jetzt irgendwo im Zug plötzlich feststellen würde, neben mir sitzt...
Sitzt neben Paul McCartney. So, du hast ewig die Beatles gehört, auf einmal sitzt du neben Paul McCartney.
Ja, nee, so richtig starstruck wäre ich wahrscheinlich nicht. Nee.
Okay.
Ich habe auch bei den allen irgendwie das Gefühl, das sind eigentlich ziemlich normale Leute, weißt du? Die haben halt an der einen oder anderen Stelle sensationellen Sound gemacht. Aber auch, also bei denen, die ich irgendwie kenne, habe ich das Gefühl, sind vor allem sehr normale Leute.
So, ja.
Also, was weiß ich. In Berlin, in meinem Bekanntenkreis, bewegt sich Johnny von Culture Candela. Aber ist halt auch eigentlich ein vor allem normaler Typ. So, ne? Also das ist jetzt, der hat halt auch irgendwie sein Leben, seine Freunde, seine, ja.
Ja, ja, logisch.
Ja, ganz, also, und ich glaube, das gilt für die meisten so sichtbaren Künstler irgendwie. Und auch so, wenn man sich so nach Konzerten mit den Leuten dann irgendwie mal unterhält, wenn sie das zulassen, ne, dann sind sie auch ziemlich normal. Ich weiß nicht, wir sind ja mal aufgetreten mit Nico Suave 1-2 und so. Ne?
Ah, richtig.
Und die waren ja auch alle eigentlich ziemlich normale Typen.
Ja, wobei
obwohl
man war
die damals
tatsächlich
schon so an der Höhe ihres Ruhms waren. Ne?
Ja, schon kann man so sagen. Wobei ich war dann tatsächlich ein bisschen, also man ist dann distanzierter. Wir waren noch mal Vorgruppe, da warst du nicht dabei, aber da waren wir mit Flendemaniacs in Flensburg im Kühlhaus, sind wir aufgetreten als Vorgruppe von Deichkind.
Ja.
Und Deichkind war zu dem Zeitpunkt mit, boah, wie hieß das Album? Noch 5 Minuten, Mutti? Nee, das davor.
Hieß mit Remi Demi?
Nee, davor, das allererste.
Ja, ich weiß, dass
mit
die Bon
Voyage,
das
du weißt schon.
Ja.
Da waren wir Vorgruppe und ich weiß, dass die im, also wir saßen halt mit denen hinten im Kühlhaus und man hat aber nicht miteinander gesprochen. Es war irgendwie strange. Wir waren gefühlt waren wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander alterstechnisch. So 2-3 Jahre vielleicht.
Ja.
Und die waren jetzt auch nicht arrogant, die waren eigentlich ganz nett. Aber man war irgendwie, man saß so auf der einen Seite und sie so auf der anderen Seite und man kam aber nicht so richtig ins Gespräch. Es war nicht so wirklich, dass man jetzt,
ja,
das gehört. Und es lag aber nicht an denen, es lag auch nicht an uns. Es war einfach so ein,
das
war so eine komische.
Das ist das,
und da waren die auch noch gar nicht in den Charts. Also das, ja, war noch gar nicht groß. Basis hatte die halt gebucht. Und dann irgendwie uns als Support auf dem Schirm. Und das Publikum, es war auch nicht ausverkauft, glaube ich. Es war einfach, es war relativ leer. Aber
das ist ja jetzt auch nicht Starstruck, ne?
So, nee, das war, ja, doch, so ein bisschen vielleicht.
Das sind so einfach zwei verschiedene, also ihr wart eine Gruppe und die waren eine Gruppe.
Ja, aber die waren auf einem anderen Level natürlich schon, ne? Die hatten schon ihren Major-Deal und ihr Album gerade draußen.
Ja, klar, aber also so, das war ja so ein bisschen in Husum auch.
Ja. Genau, in Husum ähnlich mit
1-2. So gründigen Gespräche mit Rabauke geführt oder so, ne?
Ja.
Ich hatte das Gefühl, die waren cool. Ich glaube, es gab jetzt auch nicht so die krassen Berührungsängste, aber es gab halt auf beiden Seiten natürlich einen sozialen Kontext. Also wir hatten halt unsere Buddies da und es war jetzt nicht so dringend nötig, dass du Anschluss mit jemand anders findest.
Nee, das ist richtig.
Und das Gleiche war bei denen natürlich. Ja? Die waren auch überhaupt nicht darauf angewiesen, jetzt mit uns Kumpels zu werden.
Nee, klar. Aber man hat natürlich eher so bei so Konzerten Schnittmengen, wenn man zusammen auftritt, dass man ja nicht Kontakte knüpft, aber dass man halt irgendwie ins Gespräch kommt über das, was man halt gemeinsam hat.
Ja, aber also zum Beispiel, Lutz hat mich ja jetzt daran erinnert, weit und breit featuring The Hoop. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Featuring wen?
The Hoop. Konnte ich mich auch nicht dran erinnern.
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Und genau das meine ich. Ja, das war die Band, mit der wir da beim Bandstand-Meeting bei so einem Nachwuchsauftritt damals aufgetreten sind, wir als Rap-Band. Ja. Und The Hoop halt irgendwie war irgendeine andere Band. Ich habe die auch gar nicht mehr gehört.
Nee.
Weil die halt irgendwas gemacht haben, womit ich auch da in dem Moment überhaupt nichts anfangen konnte. Und ich habe kein Gesicht von einem einzelnen Typen aus dieser Band in Erinnerung.
Ja. Habe ich auch
weiß
keine Erinnerung
nicht, wer dran. Das, also ich wusste nicht mal den Namen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die für Musik gemacht haben, wie viele das waren. Nicht alles, ja, alles weg. Und ich glaube, das ist eine relativ, also auch nicht ungewöhnlich, weil die waren ja auch mit ihren Buddies da, ne?
Also ja,
die,
klar,
hatten ja ihren sozialen Kontext mitgebracht und ihre Band und so, und wir eben unsere Band und unsere Kumpels.
Ja, es ergibt sich nicht automatisch,
und
das stimmt.
Dann muss man schon irgendwie gezielt drauf anlegen, die Leute.
Ja.
Irgendwie die anderen Bands kennenzulernen. Und wahrscheinlich wäre das eine Form von Professionalität und von Netzwerken und von was weiß ich was. Und würde wahrscheinlich helfen, um einen Major Deal irgendwann zu kriegen. Aber da waren wir ja gar nicht hinterher. Und dafür waren, ja, das war überhaupt nicht damals das Ziel.
Nee, stimmt, das war nicht das Ziel.
Entweder oder.
Streaming oder CD?
Schallplatte.
CD oder Schallplatte?
Schallplatte.
Schallplatte oder Kassette?
Schallplatte.
Michael Jackson oder Prince?
Oh, fuck. Michael.
Live-Konzerte. Thema Live-Konzerte. Ingo, Sitzplatz oder Innenraum?
Innenraum.
Beim Konzert filmen oder beim Konzert feiern?
Feiern.
Merchandise kaufen oder Extrabier?
Eigentlich wieder noch so richtig.
Club oder Stadion?
Club.
Festival oder Konzert?
In letzter Zeit meistens Konzert.
Musik hören oder selbst machen?
Machen.
Und da kommen wir auch schon tatsächlich zu dem, was ich, worauf ich mich am meisten jetzt wieder freue. Musik machen. Wir haben heute schon eine Menge darüber gesprochen, was wir eigentlich für Musik mal gemacht haben. Aber du bist ja immer noch aktiv. Und das, obwohl ich nicht dabei bin. Darfst du das überhaupt?
Unverschämtheit.
Unverschämtheit.
Ne? Ja.
So.
Wäre auch mein größter Traum, mit dir wieder zusammen Musik zu machen.
Und wir haben auch vor kurzem, was heißt vor kurzem, das ist auch wieder fast ein Jahr her, oder dreiviertel Jahr, da warst du auch bei mir und wir haben ein bisschen Session gemacht. Aber richtig was verstanden ist daraus noch nicht. Aber das finde ich auch normal, weil man ja nicht immer sofort aus allem etwas macht. Manchmal ist die Session an sich ja schon geil.
Ja.
Aber was machst du gerade?
Also ich würde sehr gerne wieder nochmal so eine Session mit dir machen und Dito. Vielleicht kommt dann ja mal was raus.
Bestimmt, also, das kann durchaus sein, klar.
Wer weiß, bin ja jetzt auch noch ein paar Tage hier, vielleicht klappt es sogar noch diese Woche. Aber das, was im Moment, wo ich sehr viel Energie reinstecke, oder was mich sehr beschäftigt, Musik macht technisch im Moment, ist eine Band, die noch keinen Namen hat und die auch gerade geschrumpft ist von 3 auf 2 Personen, weil wir sind alle auch Eltern, haben alle Kinder. Und unser Gitarrist hat wunderschönerweise und traurigerweise letztes Jahr sein zweites Kind bekommen, aber auch gleichzeitig sein drittes Kind bekommen und ist darum natürlich familiär jetzt eigentlich so eingebunden, dass das Proben nicht mehr geht. Darum sind wir zu zweit. Daniel spielt Schlagzeug, großartig Schlagzeug, ein ganz toller Schlagzeuger. Ich spiele schlecht Bass und singe schlecht und schreibe außerdem Songs.
Das ist auch ein hartes Selbsturteil, was du da jetzt gerade fällst.
Aber es macht total Spaß und wird auch immer besser. Wir nehmen inzwischen auch die Proben auf, wie das anscheinend Bands heutzutage tun. Und wir nehmen sie auf über ein Mischpult, weil wir inzwischen mit In-Ear-Monitoren proben, was als Sänger ein Segen ist, das hätte ich nie gedacht, wie geil das ist. Weil du hörst halt, du kannst halt viel leiser singen und du hörst alle Feinheiten. Und dieses Feedback, was du hast, erlaubt es dir auch viel ausdrucksvoller zu singen, ne? Weil du viel mehr dynamischen Spielraum hast und viel mehr auch bereit bist, mal irgendwie so eine rauchige Stimme zu machen oder so. Das ist halt, das ist cool. Und wie gesagt, ich schreibe die Songs. Es sind deutsche Texte, obwohl ich ja auch lange im Englischsprachigen gelebt habe, in Kanada. Und glaube ich eigentlich ziemlich gut Englisch spreche. Also so gut, dass mir auch Kanadier gesagt haben, ich würde sehr gut Englisch sprechen und besser als sie. Aber trotzdem sind die Texte auf Deutsch, weil ich merke, dass ich irgendwie doch mich besser auf Deutsch ausdrücke und mehr, man ist irgendwie subtiler und man hat mehr, so irgendwie mehr Gefühl drin. Und ich habe seit ein paar Jahren wieder Gesangsunterricht. Das hatte ich ja früher schon mal, jetzt wieder. Das ist ganz anders, als es früher war. Viel mehr auch so irgendwie ausloten, wo kann man noch irgendwie das Singen nennen, auch wenn vielleicht irgendwie eigentlich nach dem, was mir damals meine Gesangslehrerin mit 18, 19 erzählt hat, eben überhaupt nicht gesund wäre, aber es ist dann irgendwie doch, also wie kann man das machen, dass es vielleicht doch noch irgendwie eigentlich gesund ist und wie kann man irgendwie sozusagen die Grenzen ausloten dessen, was stimmlich geht, eben zum Beispiel so ganz krächzig singen oder so ganz kehlig singen oder so, ne? Und das ist total spannend. Und das ist natürlich ein Singstil, der sehr stark vom Blues inspiriert ist. Und ich glaube, das hört man in den Songs. Ich selber mag die genremäßig nicht so einordnen, aber Daniel, der die Songs ja nicht schreibt und da vielleicht freier ist, sagt, das sei, würde für ihn irgendwie so ein bisschen wie so eine Mischung aus Neo, Soul und Pop klingen. Ist auf jeden Fall ohne verzerrte Gitarren, das würde ja in dem Kontext hinhauen. Und sind auch relativ, also sozusagen von den Songstrukturen oder von der harmonischen Komplexität ist es tendenziell vertikal, aber nicht so sehr horizontal. Also ich meine das jetzt im Sinne von, es sind zwar Extended Chords, komplex klingende Akkorde, aber davon nicht so furchtbar viele. Und dann macht jedenfalls super Spaß. Voll krass, wie viel Spaß das macht.
Unter welchem Namen findet man euch denn jetzt?
Es gibt keinen Namen.
Es gibt keinen Namen.
Es gibt richtig, nur ein paar Probenraumaufnahmen.
Es gibt keinen Namen, richtig.
Und ganz viel genau. Spaß. Wir suchen dringend einen Gitarristen. Also wenn jemand von den Hörern in Berlin ist, so im Südosten von Berlin, dann wäre das total cool, wenn ihr euch melden würdet. Wir suchen also Keyboard, Gitarre, irgendjemand, der Akkorde und so ein bisschen Farbe machen kann.
Und das könnt ihr auch tatsächlich machen. Jetzt überlege ich gerade, wie die Mailadresse ist. Und die ist folgende. Wenn ihr das tatsächlich hört, dürft ihr euch natürlich gerne melden. Ich leite es dann weiter an die Mailadresse kopfhörer-chroniken@web.de. Ja, Kopfhörer mit Umlaut OE. Aber dann sollte es da jemand geben. Ich leite es natürlich gerne weiter und vielleicht hören wir gleich einen kleinen Auszug von dir.
Ja, ich muss gucken, aber es wird bestimmt was geben.
Cool.
Was machst du für Musik im Moment?
Was mache ich im Moment für Musik? Ich mache im Moment tatsächlich gar nicht wirklich Musik. Ich kümmere mich ja gerade um diesen Podcast, der mir irgendwie so ein Herzensanliegen war, weil ich da voll Bock drauf hatte, mit euch drüber zu sprechen oder mit dir heute drüber zu sprechen. Und das super spannend finde, was für Musikeinflüsse uns eigentlich dahin gebracht haben, wo wir eben heute sind und was für Musik wir vielleicht machen. Und das hat ja irgendwo alles seinen Ursprung. Ich habe aber wieder vor, tatsächlich mehr Rap zu machen und zu schreiben wieder. Ich bin wieder so ein bisschen in der Planungsphase, dass ich wieder vielleicht eine EP mache oder so. Ich weiß es nicht genau.
Ja, cool.
In die Richtung geht's.
Ich bin gespannt.
Ich werde es dir schicken.
Ja, cool.
Erstmal freue ich mich jetzt tatsächlich auf ein Hörbeispiel von dir. Und wenn Ingo eins findet, dann hören wir das jetzt auch gleich. Denn unser Gespräch geht gleich noch weiter. Aber nicht mehr vor dem Mikrofon. Nein, ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast und es war super spannend und für mich mega interessant, weil ich immer was Neues erfahre über Personen und Menschen, die mir wichtig sind und Dinge, die ich gar nicht wusste bisher. Das war
ja, ich
auch
habe auch das Gefühl, wir haben noch über ganz viele Sachen nicht gesprochen.
Garantiert.
Also so.
Das heißt, wir müssen uns nochmal wieder treffen.
Ja.
So, also das sowieso,
fühlt
aber.
Fühlt sich so an, als wären wir so über ungefähr 20 Jahre drüber gesprungen.
Oder? Ist so.
Ja.
Ist tatsächlich so. Ist verrückt.
Okay. Ja, cool.
Also ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf ein Klangbeispiel von dir. Und alle Gitarristen sind aufgefordert, bitte an die Mailadresse zu schreiben, wenn sie es hören, aus dem Raum Berlin. Und verabschiede mich ja auch. Gibt's. Und aber mit einem perfekten Applaus am Ende. Also, Ingo.
Freut mich. Hat mich gefreut.
Los geht's.
Ja, tschüss.
Hörerchroniken.